Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.
Mit Britta Bürger. Ab heute verlassen wir wieder das Funkhaus und führen unsere Gespräche inmitten der Berlinale, direkt gegenüber vom Roten Teppich im Berlinale Open House, der Audi Berlinale Lounge. Kommen Sie einfach immer um 14 Uhr hier zu uns. Das sind Gesprächsaufzeichnungen. Den Auftakt heute, den macht die Autorin, Regisseurin und Produzentin Pia Frankenberg. Herzlich willkommen.
Danke.
Was haben Sie gedacht, als die Einladung zu dieser Berlinale kam?
Ich habe mich gefreut. Rainer Rother rief an, das ist der Chef der Kinemathek, beziehungsweise der die Retrospektive leitet, und fragte, ob ich das schön finden würde, meinen Film hier zu zeigen. Und das fand ich natürlich wunderbar.
Selbstbestimmt ist das Motto dieser Perspektiven von Filmemacherinnen. Ausgewählt wurden Regisseurinnen, die Ende der 60er angefangen haben, bis zur Jahrtausendwende. Ihr Film ist 1991 entstanden, Nie wieder schlafen. Und wir haben heute ein bisschen das Problem, dass wir über Filme reden, die wahrscheinlich die meisten nicht kennen. Wir müssen das alles ein bisschen vermitteln. Wie lange hatten Sie diesen Film nicht mehr gesehen?
Sehr lange. Ich habe mir den angeschaut, um die Kopie zu testen. Den gibt es noch nicht auf DVD. Der wird jetzt digitalisiert werden als schöne Folge davon, dass er in der Retrospektive läuft.
Das heißt, er lag bei Ihnen im Keller?
Ja, so ungefähr. Und das war schon interessant, das nach fast 30 Jahren, glaube ich, wiederzusehen. Ich glaube, 28 Jahre waren es.
Ja, wie war das? Wie kam der Film damals an und wie haben Sie den jetzt gesehen mit Abstand?
Das ist ein Film, der nicht den normalen Sehgewohnheiten entspricht. Entsprechend ist der damals auch nicht so angenommen worden wie beispielsweise der Vorläuferfilm. Ich habe davor einen gemacht, der hieß Brennende Betten, und das war ein relativ populärer Film. Und dieser war ganz anders und lief im Kino nicht besonders doll. Heute, als ich den wiedergesehen habe, habe ich gedacht, was ist das eigentlich für ein toller Film? Weil er bildet diese Zeit sehr genau ab und er spielt mit Dingen, die mich interessieren. Also der schweifende Blick, einfach erstmal losgehen und versuchen, was zu entdecken und nicht sofort alles zu wissen. Und das Ganze in einer relativ spielerischen Form. Und er hat eine tolle Musik und ist toll geschnitten. Das ist auch wichtig.
Wir sind mit der Autorin und Filmfrau Pia Frankenberg auf der Berlinale und haben heute also dieses Problem, über Filme zu sprechen, die die meisten nicht gesehen haben. Nie wieder schlafen. Ein Film über drei Frauen, die kurz nach dem Mauerfall von Hamburg nach Berlin kommen, durch die Stadt streifen, sich diese Stadt erobern. Dazu ist damals so ein großformatiges Programmheft hier erstanden, noch richtig schön. Da steht vorne drauf, sind das die 90er Jahre, Frau Frankenberg? Was ist Ihre Antwort?
Das war sehr provokativ gemeint. Da steht sogar, sind das die Frauen der 90er Jahre? Was eigentlich, wenn ich das so hören würde, heute in einem Presseheft, würde ich denken, na ja, geht's ein bisschen kleiner. Irgendwie, ne? Ja, genau. Aber das war ja bewusst so gemacht. Und also es gibt ja diesen wirklich blöden Begriff, finde ich, Frauenfilm. Und ich wollte auf keinen Fall unter diesem Begriff mit dem, was ich mache, subsumiert werden. Weil das ist einfach ein Begriff, der mal geprägt worden ist von wem auch immer. Ulla Stöckel behauptet ja, das hätten die Männer gemacht, um die Konkurrenz draußen zu halten. Der hat halt nur einfach immer so was Trübes, nach unten ziehendes. Also das ist einfach so konnotiert, dass Filme, die Frauen gemacht haben, automatisch langweilige, irgendwie im eigenen Sud irgendwie kochende Geschichten erzählen und sind weder heiter noch sonst wie irgendwie unterhaltsam oder so. Und dahin zielt das auch so ein bisschen, sich dem zu entziehen.
In diesem Programmheft schreiben Sie, ich wollte keine Geschichte erzählen.
Ja.
Was dann?
Also dazu muss ich sagen, es gab ja mal eine große Klage im deutschen Autorenkino oder übers deutsche Autorenkino, dass keine Geschichten mehr erzählt würden. Und das bezog sich eigentlich auf die Forderung, dass alles so ein bisschen mehr nach dem üblichen Hollywood-Narrativ erzählt werden müsse, also mit klaren Drehbüchern, ziemlich deutlichen Genres etc. etc. Und das finde ich persönlich sehr langweilig, es sei denn, man macht innerhalb dieser Genres einen tollen Film. Und was das genau ist, darüber kann man natürlich streiten. Ich hatte dieses Interesse nicht, einen Film zu schreiben, der von vorne bis hinten eine Geschichte durcherzählt, sondern ich wollte auf Entdeckungsreise gehen.
Und Sie folgen diesen drei Frauen, die sich durch Berlin treiben lassen, das Berlin
genau.
Kurz nach dem Mauerfall.
Ja.
Also die streifen über den Berliner Invalidenfriedhof, vorbei an den Preußendenkmälern, im Niemandsland, zwischen Ost und West, zwischen Mauertouristen. Was war das für ein Lebensgefühl, das ja wirklich jetzt wieder auflebt, wenn man den sieht?
Ja, ich muss dazu sagen, ich habe ja nicht in Berlin gelebt. Ich habe in Hamburg gelebt und in einer fast sehr bürgerlichen Existenz. Also ich hatte damals ein relativ kleines Kind noch und Familie und bin nicht so wahnsinnig oft durch Städte gestromert, in denen gerade eine Mauer gefallen war. Und mich hat es einfach von außen interessiert. Also nicht so sehr als jemand, der in Berlin lebt und einfach mal guckt, wie sieht meine Stadt jetzt aus, sondern ich wollte wirklich diese Räume sehen. Das war interessant. Also es war neu, anders. Ich meine, ich war vorher auch schon mal in Ost-Berlin gewesen, aber nicht mit dieser Möglichkeit, wirklich rauszugehen und auch weiter als jetzt bis ins Ost-Berliner Zentrum und die Sachen anzugucken, die man eh schon kannte oder so.
Ja. Berlin ist unglaublich leer, grau, wahnsinnig viele Brachen.
In dem Film jetzt?
In dem Film.
Ja, das sah damals ja auch so aus. Also das ist wirklich für Leute, die sich dafür interessieren, jetzt mal unabhängig davon, ob man da einen Spielfilm anguckt, man kriegt da Sachen zu sehen, die man entweder so noch nicht gesehen hat oder vergessen hat oder einfach gerne nochmal sehen will. Und das Ganze schön in 35 mm in Farbe. Das ist schon ein besonderes Erlebnis. Ich habe wirklich diese Situation vorgefunden und gedacht, da machen wir was draus. Und es gibt ja auch, wenn man so will, auch Filme, die, also ich will jetzt nicht sagen Vorbilderfilme, aber Filme, die ich kannte, die in ähnlichen Konstellationen sich abspielen. Und mich hat das interessiert. Also beispielsweise gibt es von John Cassavetes einen Film, der heißt Husbands, Ehemänner. Und das ist so eine Versuchsanordnung. Es sind drei Freunde. Da gibt es so einen Initial-Schocker am Anfang und dann fahren die spontan, setzen die sich in einen Flieger und fahren nach London und haben da eine absolut irre Zeit. Sowas hat mich interessiert und das Ganze in einer Stadt anzusiedeln, in der man auch über den Raum was Neues erfährt und das spiegelt sich ja auch in den Figuren.
Welche Rolle spielt die Musik in Ihren Filmen? Viel Jazz.
Sehr große Rolle,
es
immer.
Es gibt einen Film, in dem singen Sie auch selbst.
Nicht in dem Film.
Nee, in anderen, aber...
Ja, also Musik ist ganz wichtig und ich finde, Musik ist auch ein Element, was ganz, ganz wichtig ist im Film, also was für mich absolut dazugehört. Ich habe es überhaupt nicht mit den Puristen, die meinen, dass man einen Film angucken kann und da darf keine Musik drüber, weil das macht alles, also das beeinflusst oder emotionalisiert oder so. Ja, bitte, kann ich dann nur sagen. Auf jeden Fall. Und ich habe es ja auch gerne bewegt, also sowohl die Kamera als auch die Menschen. Und das ist natürlich, wenn man einen Film schneidet, auch toll, wenn man eine gute Musik hat, einen guten Score dazu.
Hätte aus Ihnen auch eine Jazzsängerin werden können?
Ich habe mal Schauspiel studiert und habe da auch Gesangsunterricht gehabt, weil die damals, also wenn man Schauspiel studiert, dann hat man automatisch Phonetikunterricht. Und die damalige Phonetiklehrerin sagte, oh, das ist ja, komm doch mal mit und sing doch mal was und so. Und da habe ich das gemacht. Das ist aber dann daran gescheitert, dass sie wollte, dass ich Klavier lerne, um mich dann selbst begleiten zu können. Und Noten waren überhaupt nicht mein Ding.
Und, da haben Sie lieber das Autoradio angeschaltet und dazu gesungen.
Genau.
Sind das die Frauen der 90er Jahre? Hat sich Pia Frankenberg in ihrem Berlinale-Retrofilm Nie wieder schlafen gefragt. Was waren Sie selbst denn in den 90er Jahren für eine Frau? Wo waren Sie da auf Ihrem Lebensweg?
Ich hatte dann mit diesem Film zusammen drei lange Filme gemacht und zwei Kurzfilme. Und ich hatte auch, also es war auch ein Umbruch in den 90ern, der da stattfand. Ich habe dann lustigerweise vom Spielfilm bin ich dann eher in den Dokumentarfilmbereich gegangen, habe dann angefangen mit meinem damaligen Mann zusammen Filme von anderen zu produzieren und da sind dann auch so Sachen entstanden, wie beispielsweise ein Themenabend über Christo, für Arte haben wir den damals gemacht, dann gab es einen Themenabend über Hunde, das war sehr lustig, dann bin ich mit einem Freund losgezogen und haben 4 Stunden konzipiert über Hunde. Haben dann auch eigene Sachen dazu gedreht. Und dann habe ich im Zuge dieser Arbeit meinen dann späteren Mann kennengelernt, Elliot Urbit. Der hat sich in seiner Fotografie auch häufiger mit Hunden beschäftigt. Und das war ein Aufhänger damals, also um mit ihm was zu machen. Und den habe ich dann über diese Arbeit kennengelernt.
Da werden wir noch landen, nochmal in diesem Gespräch. Ich würde aber gerne noch mal einen Schritt zurückgehen, um überhaupt zu verstehen, wie Sie Produzentin werden konnten. 1957 geboren in Rhöndorf, nee, bei Bonn.
In Köln.
In Köln. Mhm. Aufgewachsen in Rhöndorf.
Ja. Mhm.
Der Stadt Adenauers.
Korrekt. Mhm.
In was für einem gesellschaftlichen Klima?
Oh mein Gott, also aufgewachsen bin ich ja eigentlich in den 60ern dann, also zur Schule gegangen, und das war extrem miefig. Also ich habe ja immer gedacht, dass diese 50er Jahre im Rheinland, also gerade da, wo ich groß geworden bin, dieser Mief sich in die 60er noch sehr fortgesetzt hat. Also das war alles sehr katholisch, bin auch katholisch erzogen, das war sehr CDU geprägt auch. Ich bin jeden Sonntag mit Adenauer in der Kirche gewesen. Ich musste
mit Adenauer
mit
in der
Adenauer,
Kirche.
Ja, der ist sonntags ins Hochamt gegangen, also die 10 Uhr Vorstellung sozusagen, und dann ja, und ich musste auch, weil in so einem kleinen Ort muss man in die Kirche gehen, ist so. Der hatte so ein abgeteiltes Segment, also mit so einer roten Kordel, wo quasi El Chefe dann saß. Und wir haben, also meine Freundin und ich, wir haben uns dann immer da zusammengetan in diesen Kinderkirchenbänken, wo wir sitzen mussten, weit vorne, und haben dann ein Heiligenbildchen getauscht, weil uns das so wahnsinnig langweilig war. Und einmal sind wir aus der Kirche rausgeflogen, weil wir zu laut waren.
Ihr Vater war in Rhöndorf in führender Position bei Penaten.
Korrekt.
Penatencreme, die Leute, die für die Dose gearbeitet haben.
Die Dose.
Wichtiger Arbeitgeber in der Region.
Ja, das war so.
In Ihrem Buch Der Kellner und ich, Pia Frankenberg ist nämlich auch Autorin, hat mehrere Bücher geschrieben. Da beschreiben Sie dieses Familienleben sehr opulent mit Butler und Köchin.
Das waren einfach sehr verrückte Charaktere, meine Familie, muss man sagen. Also es ist eine sehr wilde Mischung aus so einer jüdisch-kölschen Mischpoke und so ein bisschen katholisch gab es auch noch. Ja, das waren schon Originale.
Was war und, verrückt? Die Mutter?
Nee, meine Mutter weniger. Also ich würde eher sagen, so die ganze, mein Großvater, meine Großeltern, das waren sehr lebenslustige Menschen. Nun muss man dazu sagen, dass ihnen die Lebenslust ziemlich ausgetrieben worden ist, weil mein Großvater war Jude und musste das Land verlassen. Mein Vater ist damals mitgegangen, der war 9 bei Kriegsausbruch, und die sind dann wiedergekommen. Also mein Großvater hat überlebt, seine Geschwister nicht, bis auf einen Bruder. Und die sind dann zurückgegangen, nach Köln auch, weil das im Herzen einfach auch Kölner waren. Das ist ja Heimat gewesen. Und die waren auch vollkommen, also sie waren nicht gläubig beispielsweise. Ja. Und trotzdem hat sich also ein Teil dieser Lebenslust, also zumindest bei meinem Vater, sehr gehalten. Und natürlich auch der Auslandsaufenthalt, die sind in Belgien gewesen. Mein Vater war sehr frankophil, hat wahnsinnig gerne gut gegessen. Das hat sich dann in der Familie fortgesetzt. Also wir haben einfach immer viel und gut gegessen und es wurde gefeiert.
Aber Ihre Eltern haben sich sehr früh getrennt. Sie sind mit dem Vater und seiner neuen Partnerin aufgewachsen.
Ja.
Ihre Mutter war auch eine schillernde Person. Mannequin, Fernsehmoderatorin, NDR-Talkshow in den frühen Jahren. Marie-Louise Steinbauer.
Genau. Ja, also ich bin aber nicht bei meiner Mutter aufgewachsen und deswegen habe ich von diesem Leben relativ wenig mitbekommen. Eigentlich erst später, so als ich so 17, 18, 19 war. Da sind wir uns dann etwas näher gekommen.
Weil Sie sehr früh dann Ihren Vater verloren haben, 1974, da waren Sie 17?
17, aber da war ich ja dann schon fast volljährig. Also.
Ist er bei einem Flugzeugabsturz, Lufthansa-Absturz in Nairobi gestorben?
Genau, ja. Mhm.
Was bedeutete das für Ihr Leben?
Zweierlei. Also das eine war, dass ich meinen Vater verloren habe, was natürlich furchtbar war. Und das andere war, dass ich unabhängig wurde. Wir waren ein wohlhabendes Elternhaus. Ich hatte eine finanzielle Unabhängigkeit in sehr frühem Alter, also wo andere BAföG beantragen und so weiter. Nicht? Also da
war
ich anders.
Waren Sie Millionenerbin?
Naja, so krass würde ich es nicht ausdrücken, aber wir hatten Geld. Und das war einerseits eine Chance, andererseits eine Riesenbelastung, weil in dem Alter will man eigentlich sein wie alle anderen.
Hatten also Sie dann eine Funktion in dem Konzern, in der Firma?
Ich war Gesellschafterin, na klar. Also mit 18 saß ich da, musste irgendwie entscheiden. Das war schon auch teilweise sehr lustig, also fand ich. Also damit meine ich nicht, dass ich da verantwortungslos gewesen wäre, weil da hingen ja Menschen dran. Also wir hatten ja da Angestellte und alles, also Arbeiter und Angestellte, die da in der Firma arbeiteten. Aber mit lustig meine ich, also die Konstellation war schon ein bisschen irre, da in der Gesellschafterversammlung dann manchmal.
Man kann über sie lesen, dass sie Probleme damit hatten, plötzlich so viel Geld zu haben.
Klar.
Das beschreiben sie auch selbst in Romanen, auch in einem Film, in dem sie eine Regisseurin spielen, die plötzlich viel Geld hat und gucken muss, wie werde ich dieses Geld los? Wie sind Sie dieses Geld dann losgeworden?
Also ich hatte Gott sei Dank immer, weil ich ja auch von vornherein wusste, dass ich nichts von dem machen wollte, was man bei uns in der Familie gemacht hat. Also ich wollte nicht in die fleischverarbeitende Industrie, das war das, was meine Großeltern damals hatten. Die hatten eine koschere Schlachterei und ich wollte auch keine Penatencreme verkaufen. Ich wollte Schauspielerin werden und da habe ich natürlich frühzeitig Leute getroffen und einer sagte dann damals zu mir, naja, wenn du nicht weißt, was du mit deinem Geld machen sollst, ich habe eine gute Idee, wie du das vernichten kannst, also geh doch und produziere mal Filme. Ja, und das habe ich dann gemacht.
In welchen Filmen haben Sie zuerst richtig viel Geld reingesteckt?
Also das war von Luc Bondy, Die ortliebschen Frauen. Das war sein allererster Film. Der war bis dahin Theaterregisseur und der hatte dann die Idee, dass er einen Film machen will. Nach einem wahnsinnig düsteren Roman mit dem schönen Titel Das Grab des Lebendigen von Franz Nabel. Also es ist eine düstere Familiengeschichte gewesen. Und das wollte er verfilmen mit Schauspielern, die an der Schaubühne waren hauptsächlich. Also Liebgard Schwarz und Elisabeth Stepanek und Klaus Pohl und so weiter. Und das war natürlich hart dafür, jetzt Geld zu finden. Und dieser Freund von mir sagte, guck mal, hier ist dieses Drehbuch. Ich hatte noch nie ein Drehbuch gelesen in meinem ganzen Leben und dachte, ja, klingt ein bisschen verrückt, aber warum nicht? Ja? Und habe dann da Geld reingesteckt und habe mir aber auch ausbedungen, dass ich da eine niedere Tätigkeit im Team verrichte, nämlich ich war Praktikantin und habe gelernt, wie man Continuity macht, also die Filmbuchhalterin, also die guckt, wie viele Meter verdreht sind und sowas alles.
Und Sie haben, glaube ich, für diesen Film dann als Produzentin den Bundesfilmpreis bekommen.
Ja.
Das heißt, mit Kapitalvernichtung war nichts, sondern es gab Fördergelder.
Ja, das war wirklich ziemlich verrückt. Also wir waren ja zu dritt, es waren drei Produzenten und dann musste man ja, das ist ja eine Auflage, dass man mit dem Geld, was man dann dafür bekommt, in einen neuen Film investiert und dann habe ich bei Ulrike Ottinger investiert, in Freak Orlando hieß er.
Also Sie sind sehr schnell in die Szene großer Regisseure geraten. Also, klingt alles so zufällig und einfach.
Na, viele Dinge sind ja auch zufällig und einfach. Also ich meine, mein Leben ist voll von Zufällen und von, also man kann sich ja auch einfach machen. Also ich habe ja dazwischen auch noch zwei Kurzfilme gedreht. Es gab eine ganz wichtige Institution, nämlich das Hamburger Filmbüro damals, was diese Zugänge ja auch erleichtert hat. Das war eine Kooperative von Filmmachern, sogenannte unabhängige Filmmacher, also heute würde man sagen Indies. Ja. Und ich bin da Mitglied gewesen und da gab es einfach einen unglaublichen Verhau von Leuten, also aus allen Richtungen. Sogenannte Experimentalfilmer, dann gab es Leute, die so ganz normale, klassische Spielfilme gemacht haben. Dann gab es Leute, die anfingen mit Video zu experimentieren. Das gab es ja damals noch gar nicht richtig. Und da gab es natürlich auch in diesen Mitgliederversammlungen unfassbare Kämpfe zwischen diesen unterschiedlichen Fraktionen, was immer sehr lustig war, weil also da flogen Stühle. Und Dieter Koslick war übrigens unser zweiter Geschäftsführer. Und seitdem kenne ich Dieter. Also das
der hat auch in einem ihrer Filme eine kleine Nebenrolle gespielt.
Ja, ja, klar, den habe ich natürlich dann auch besetzt, weil er damals
schon so war. Ich habe das nur im Abspann gesehen, den Namen plötzlich, und denke, wer war er denn? Wo war er denn?
Der war in dem Film Nicht Nichts ohne dich, ist er zu sehen. Und zwar kongenial, Dieter, wie er leibt und lebt. Er spielte einen Senatsmitarbeiter des Innensenats, der ein türkisches Ehepaar, was eigentlich ausgebürgert werden sollte, was aber durch eine Verwicklung mit was auch immer, also dann eingebürgert wurde. Und er empfängt sie quasi bei der Einreise und hält da so eine spontane Rede, so eine Begrüßungsrede. Und das ist wahnsinnig komisch, weil er das im Prinzip aus dem Stand gemacht hat und das ist ein Dokument.
Wer auch zu Ihrem Dunstkreis dann plötzlich gehörte, war der Musiker Ian Dury, spielt in Brennende Betten an Ihrer Seite die Hauptrolle. Wie haben Sie ihn kennengelernt?
Also der gehörte nicht wirklich zu meinem Dunstkreis, sondern ich habe versucht, diese Rolle richtig zu besetzen. Also das ist ja eine Rolle, das ist ein Engländer in einer Screwball-Comedy, wenn man so will. Der sollte Musiker sein. Ich habe wahnsinnig lange gesucht unter Schauspielern und habe niemanden gefunden, weil ich die alle irgendwie zu unspeziell fand. Und dann hat mich eine britische Castingagentur darauf hingewiesen, dass Ian gerade in irgendeiner BBC-Serie spielte. Ich kannte ihn als Musiker halt, ne? Und habe ihn dann kennengelernt in Prag, wir sind nach Prag gefahren, weil er da drehte gerade. Und das war auch ziemlich lustig, weil er dann auch gleich bewiesen hat, wie besonders er ist, weil in dem Hotel, wo diese Crew untergebracht war, wurde er dann aus dem Speisesaal verbannt. Also er durfte da nicht mehr rein, weil er ständig irgendwie eigentlich so ein bisschen
auf den Putz
Anarcho-Randale gemacht hat und so. Ja. Ich fand ihn super. Ich habe ihn sofort engagiert.
Deutschlandfunk Kultur im Gespräch auf der Berlinale mit Pia Frankenberg, die nicht nur Regisseurin und Filmproduzentin ist, sondern seit langem vor allem auch Romane schreibt, 16 Jahre lang in New York gelebt hat. Nicht nur die Stadt hat sie angezogen, Sie haben das schon angedeutet, auch ein Mann hat sie angezogen, der Magnum-Fotograf Elliot Erwitt, eine Legende, inzwischen 90 Jahre alt. Wie genau haben Sie ihn kennengelernt?
War auch ganz einfach. Über die Arbeit halt. Also ich habe damals diesen Hundethemenabend gemacht und ich wollte immer was über diesen Fotografen machen, weil ich seine Fotografie toll fand. Und dann habe ich gesagt, okay, dann versuche ich jetzt mal Kontakt zu dem zu kriegen und ihn zu fragen, ob man über ihn 20 Minuten Film mit dem Thema Hunde drehen kann. Über seine Fotografie natürlich. Und das habe ich dann gemacht, so haben wir uns kennengelernt.
Und dann haben Sie sich richtig auf ihn eingelassen, geheiratet. Er war schon dreimal verheiratet, hatte 6 Kinder. Sie haben auch Ihr Kind mitgenommen nach New York?
Der ist später nachgekommen, nach einem Jahr, genau.
Was war am Leben in New York anders als am Leben, das Sie aus Deutschland kannten?
Alles. Die Menschen vor allen Dingen. Also es ist ein ganz anderer Umgang miteinander. Viel offener, freier, fröhlicher, höflicher. Ich habe das geliebt. Ich liebe das immer noch. Das feels like home. Also das war, als ich hinkam, war es schon so, dass ich dachte, wenn es irgendwie eine Stadt geben würde, in der ich sonst noch leben wollen würde, dann wäre das da.
Sie haben 9/11 dort erlebt, haben es in einem Roman, Nora, auch literarisch verarbeitet. Wie war der Tag? Erinnern Sie sich genau?
Ja, natürlich. Klar, das ist ja so, als ob man jemanden fragt, wo warst du, als Kennedy gestorben ist, nicht? Das ist ja, der Tag war ganz normal. Also das sagen ja auch alle, die den damals erlebt haben. Die Sonne schien, blitzblauer Himmel, es war alles wunderbar, schönes Septemberwetter. Und das Einzige, was wirklich ganz anders war bei mir, war jetzt, dass ich hatte eine kleine Schreibwohnung, also wo ich schreiben konnte. Und da habe ich auf einen Handwerker gewartet und deswegen musste ich sehr früh morgens da sein. Ich habe dann nicht unsere New York Times mitgenommen, die ich sonst immer zum Frühstück gelesen habe, sondern habe in der Wohnung das Frühstücksfernsehen angemacht und stand in meiner Wohnung und sah auf dem Bildschirm, was los war, aber zum ganz frühen Zeitpunkt, also wo sozusagen die ersten Bilder kamen und jeder dachte, ja, das ist einer von diesen blöden Helikoptern, die da rumfliegen, also in jedem Fall irgendein anderes Flugzeug. Und ich habe das ganz lange nicht verstanden. Erst als die Meldung kam, dass im Pentagon was eingeschlagen war, nicht? Also da habe ich das dann wirklich kapiert. Vorher habe ich immer noch gedacht, das ist ein Löschflugzeug, also das zweite, was dann da reingeflogen ist. Ja? Da gab es ja diese deutlichen Bilder noch nicht zu dem Zeitpunkt. Und das war furchtbar, weil wir hatten natürlich Leute, also die Töchter meines Mannes damals, die eine arbeitete in der Nähe von Times Square und die andere im Weißen Haus, die war Intern, also wie sagt man, Praktikantin. Das war der Horror.
Wie hat sich das Leben nach 9/11 in den USA in Ihren Augen verändert?
Aber ich war ja so lange da, das ist ja ein ganz langer Zeitraum. Also natürlich war es direkt danach verändert, ist ja klar. Also das muss man ja eigentlich nicht beschreiben. Also wie sagt man das, gedämpft, ja, so subdued alles irgendwie. Und man war im Schock und vor allen Dingen auch sehr empathisch mit den Menschen, denen das zugestoßen waren, also die direkt betroffen waren. Das hat alles, das hat durch alle Bereiche des Lebens ereilt. Und dann war es natürlich so, dass wir angefangen haben, uns zu wehren gegen diesen ganzen Irrsinn, der dann losging mit Homeland Security und so weiter. Das war dann schon eine dumpfe Zeit, würde ich sagen. Ich war trotzdem nach wie vor gerne dort und auch sehr solidarisch dort. Also das war ja nicht nur den anderen passiert, sondern ich war ja ein Teil dieser Gemeinschaft. Ich habe da ja gelebt.
Dann kam die Zeit, in der Sie zum ersten Mal wählen durften. Sie haben auch die amerikanische Staatsbürgerschaft angenommen und Obama stand zur Wahl.
Ja, da musste ich dann wahnsinnig lange überlegen, wen ich jetzt wähle. Und aber nein, das war natürlich toll.
Sie haben diese 9/11-Eindrücke, auch dieses, was Sie eben beschrieben haben, empathisch sein mit den Menschen, in diesem Roman Nora beschrieben, der sehr filmisch geschrieben. Es gab da Ideen, das mal zu verfilmen?
Ja, es gab mal eine Idee. Es gab sogar mal Drehbücher. Ist aber nichts draus geworden, wie ganz oft. Das sind ja immer 90%, die nichts werden und 10% kommen dann schließlich ans Licht. Ne?
Auf Ihrer Homepage, da gibt es ein legendäres Foto mit Bill Clinton.
Oh, ja.
Elliot Erwitt war als Fotograf im Oval Office und hat sie da als,
eingeschleust. Nicht,
irgendwie mit reingeschleust.
Genau.
Eine Begegnung der besonderen Art.
Ja, das war es. Das war insofern irgendwie sehr schweißtreibend, weil er hat mir eine Kamera in die Hand gedrückt und Stativ und alles Mögliche, also damit ich irgendwie so wahnsinnig professionell aussehe und so. Dazu muss man aber wissen, obwohl ich mit Film umgehe, ich habe absolut null Ahnung, wie man einen Film einlegt oder irgend sowas. Und wenn es da jetzt zum Schwur gekommen wäre, dann hätte ich ganz schön blöd ausgesehen. Und das ist aber Gott sei Dank nicht passiert.
Passiert ist aber, dass Ihnen Bill Clinton die Hand auf den Po gelegt hat.
Ja, das war, aber ich würde das nicht so hochhängen. Das war einfach eine, würde ich sagen, typische Bill-Clinton-Geste. Also ich kann dazu nur sagen, also ich würde mich jetzt da nicht wahnsinnig drüber aufregen, ehrlich gesagt. Also wenn einen das wirklich nervt, dann schiebt man das weg. Ja, ich will damit jetzt, um Gottes Willen, ich rede mir um Kopf und Kragen, also nicht irgendwie kleinreden, dass man sich nicht anfassen lassen soll von Männern und sich auch wehren muss und so. Ja, klar. Aber ich habe zum Beispiel nach der...
Wie haben Sie denn da reagiert in der Situation? Gar nicht, oder?
Gar nicht, überhaupt nicht. Ich stand im Oval Office und das war ja auch nicht so, dass er mir jetzt auf eine ganz unsittliche Art und Weise an den Hintern gefasst hat oder so, sondern das war einfach, der hat mich gesehen, weil ich vorher verdeckt gewesen war von einer anderen Person, die vor mir stand und während mein Mann ihn fotografierte. Und dann wollte er mich noch begrüßen, kam auf mich zu und umarmte mich und dann landete halt die Hand irgendwie etwas jenseits der Taille. Meine Güte. Ich kann mich erinnern, als Bush dann dran war, waren wir mal auf einer Demo. Ich glaube, da haben die Republikaner ihren Parteitag in New York abgehalten, was eine unglaublich dumme Idee war, weil New York ist voller Demokraten und es gab eine riesen Demo. Und da saß ein Mädchen am Straßenrand, die hatte so ein Plakat in der Hand und da stand drauf, I miss sex in the White House. Und der Mann war auch beliebt für bestimmte Dinge. Ja. Whatever, ich lasse es jetzt so stehen.
Warum sind Sie 2012 zurückgekommen nach Deutschland, nach Berlin?
Das war eine berufliche und private Entscheidung. Also mein Mann und ich, wir haben uns getrennt, das war aber schon vorher und wir haben uns auch freundschaftlich getrennt. Und ich habe ja meinen Arbeitsmittelpunkt hier gehabt. Also ich habe mein Verlag ist hier und ich habe ja seit 98 hauptsächlich geschrieben. Und das war einfach so, dass sich das richtig anfühlte, nach Berlin zu gehen.
Pia Frankenberg ist bei uns im Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur im Berlinale Open House am Marlene-Dietrich-Platz in Berlin. Nicht nichts ohne dich. In diesem frühen Film spielte Dieter Koslik eine Nebenrolle. Sind Sie mit ihm über die Jahre im Kontakt geblieben?
Ja, auf jeden Fall. Dieter würde ich als Freund bezeichnen und umgekehrt auch. Also das ist eine ganz, ganz lange Verbindung mit gegenseitigem Respekt. Wir haben unglaublich viel miteinander erlebt, also viele verrückte Situationen und auch viel zusammen gestemmt. Vieles übertrieben. Aber also diese Filmbürozeit, die war schon sehr intensiv und dann danach gab es auch eine Kooperation mal hier mit der Berlinale beim 60. Jubiläum von Magnum damals, also von der Fotokooperative, hatten wir uns da mal überlegt, man könnte ja auch mal die Filme zeigen, die die Magnum-Members gemacht haben und das war dann so ein gemeinsames Projekt, was hier auf der Berlinale stattfand.
Kontakte sind in der Filmszene das A und O und das beschreiben Sie auch in Ihrem Roman Der letzte Dreh. Da taucht auch die Berlinale auf. Auch, ich glaube, Ihre erste Berlinale-Teilnahme.
Ja, schon relativ übertrieben oder verfremdet, sagen wir so. Aber da ist ganz viel aus den 80er Jahren drin. Also das war ja so die Zeit, in der ich zuerst mit Filmen überhaupt in Berührung kam. Und meine erste Berlinale war ja die damals mit diesem Luc Bondy-Film. Also das war die von 1980.
Dieses Fiebern, das spürt man.
Absolut. Und das war ja auch noch die alte Berlinale da in der Budapester Straße, wo das alles sehr abgerockt war im Grunde genommen. Und
Zoopalast.
Ja, und auch überschaubarer natürlich. Und wo sich dann nachts in der Paris-Bar die Leute wirklich gestapelt haben. Ja, also, es war eine tolle Zeit.
Warum haben Sie denn aufgehört, relativ schnell selbst Filme zu drehen und sich mehr dem Romanschreiben zugewendet?
Naja, erstmal habe ich ja meine Filme immer selber geschrieben. Also das war mir jetzt nicht fremd, das Schreiben. Und dann war es ja so, dass ich wann habe ich die Kellner und ich gemacht? Ich glaube 95, 96, genau, 96 ist es rausgekommen. Das war ja die Zeit, in der ich nach New York übergesiedelt bin. Und ich habe einfach gemerkt, dass mir das gut tut, diese Konzentration aufs Schreiben. Und ich wollte auch nicht plötzlich in eine Situation kommen, wo ich Filme aus New York mit dem deutschen Fördersystem und vielleicht noch einer Kooperation mit amerikanischen Geldgebern dort realisieren muss. Das ist einfach überhaupt nicht meine Begabung. Also Finanzieren ist auch nicht meine Begabung und ich hätte mich damit komplett aus meinen eigentlichen Talenten irgendwie rausgekickt und habe dann gedacht, ich schreibe jetzt mal.
Ich habe auch das Gefühl gehabt, dass Ihnen auch diese Geldbeschaffung tatsächlich auch ein Problem war. Also Sie kritisieren durchaus die öffentlich-rechtlichen Sender, auch mit kleinen Hieben in diesem Buch Der letzte Dreh, den vermeintlichen Kulturauftrag der Sender, die fehlenden Innovationen. War Ihnen das auch zu hart, sich da durchzuboxen?
Nee, das ist jetzt, natürlich muss man dazu sagen, dass dieses Buch auch sehr stark mit Verzerrung und Ironie arbeitet. Ich habe überhaupt nichts gegen das öffentlich-rechtliche System, gar nicht. Im Gegenteil, also ich bin ein großer Anhänger von einem staatlich finanzierten Kulturauftrag, finde ich wichtig. Ja? Es ist nur so, es gibt ja unterschiedliche Redaktionen und es gibt auch risikofreudige Redakteure, dann gibt es Leute, die, gibt es Strukturen, in denen man sich unendlich abstimmen muss, permanent, ja. Und das sind alles sehr lähmende Faktoren. Und dagegen habe ich mich eigentlich ausgesprochen. Und ich meine, um auf den Anfang zurückzukommen, wie wird man sein Geld am schnellsten los, indem man die eigenen Filme einfach finanziert? Ja, und das habe ich ganz oft gemacht, weil ich ungeduldig war und da nicht warten wollte.
Wie ist es jetzt? Sie arbeiten an der Entwicklung einer Serie.
Ja.
Wie weit ist das? Was ist es für ein Projekt?
Da kann ich jetzt inhaltlich noch nicht so viel darüber sagen, außer dass es um Sport geht. Ich mag zum Beispiel sehr gerne Fußball und wir haben da ein Format entwickelt, das sind so 25 Minuten, also eine Serie mit 25-Minuten-Format, wovon es einen Piloten gibt und ein Treatment natürlich. Das Treatment ist im Umlauf, es gibt ein Interesse von ein paar Produzenten. Zwei haben auch den Piloten schon angefordert und jetzt muss man mal sehen, was daraus wird. Und es ist Die-Hard-Comedy. Also,
ermöglicht dieses Modell der Serien unkonventionellere Erzählweisen?
Weiß ich nicht. Ja, in gewisser Weise natürlich schon, weil man von Folge zu Folge natürlich, je nachdem, wie weit man schreibt, Dinge verändern und anpassen kann. Und man kann irgendwie noch verrückter werden oder man kann es irgendwie ein bisschen einzähmen oder so, nicht? Also da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, wohingegen, wenn man einen normalformatigen Spielfilm macht, also alles zwischen 90 und 120 oder 160 Minuten, dann ist man viel, viel eingeschränkter in seinen Möglichkeiten.
Das Private ist politisch. Dieter Koslik hat diesen alten Slogan nochmal reanimiert für seine letzte Berlinale. Das gilt doch eigentlich auch für Ihre Arbeiten, oder? Das Private ist politisch.
Ja, sagen wir so. Also ich finde, man kann nicht bestimmte Forderungen stellen oder nach bestimmten, also oder erwarten, dass andere nach bestimmten Prinzipien leben oder was auch immer, wenn man sich selber nicht auch irgendwie verhält. Und ich habe allerdings auch ein starkes Bedürfnis, meine Privatsphäre zu schützen. Das sehe ich aber nicht unbedingt in Konkurrenz zu dem, was Sie gerade gesagt halten. Also das Private heißt ja nichts anderes, als dass Begriffe wie beispielsweise Familie oder wie leben Leute überhaupt, also der Begriff von Gemeinschaft und so weiter, zur Diskussion gestellt wird und politisch betrachtet wird und danach auch sich verändert und formt. Ne? Wie eine Gesellschaft entwickelt sich ja auch. Das heißt aber natürlich nicht, also um da Missverständnissen vorzubeugen, dass man jetzt alles, was privat ist, unbedingt nach außen kehren muss. Das finde ich auf keinen Fall.
Worauf freuen Sie sich bei dieser Berlinale?
Viele Dinge. Also einmal freue ich mich natürlich nach wie vor darüber, dass mein Film zu sehen sein wird und den mit Publikum zu sehen. Und ich freue mich, dass ich dabei auch Darstellerinnen dabei haben werde, die das auch nochmal genießen können mit diesem Abstand. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man da nach 30 Jahren noch Leute zusammenkriegt, die da beteiligt waren.
Wer kommt denn?
Christiane Carstens kommt, das ist eine der Hauptdarstellerinnen und Gabi Herz ist die andere. Lisa Kreuzer kann leider nicht, hat sich am Fuß verletzt und ist in München. Ja, und der Komponist kommt auch und so und das ist schön. Und dann natürlich die Berlinale überhaupt, also ich genieße das. Ich gehe gerne in Filme, besorge mir Tickets, treffe Freunde natürlich, einen ganzen Haufen und vor allen Dingen würde ich auch gerne Dieter noch feiern.
Ihr Film Nie wieder schlafen läuft nochmal in der Retrospektive am kommenden Sonnabend um 15 Uhr. Und bis dahin wünsche ich Ihnen, Pia Frankenberg, und auch Ihnen allen, die Sie heute hierher gekommen sind, eine schöne Berlinale. Danke fürs Gespräch.
Vielen Dank, hat Spaß gemacht.